So, dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Andreas Schneider, seines Zeichens freier Unternehmensberater. Herr Dr. Schneider, bitte stellen Sie uns sich einmal kurz vor.
Ja, das mache ich gerne und vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mein Name ist Andreas Schneider. Ich arbeite als freier Unternehmensberater und Experte für Mobilität in Berlin. Möchte auch noch da gerne ein, zwei Sätze sagen dazu, warum ich eigentlich zu dem Themenfeld, wie ich dazu gekommen bin und warum ich an den Themen arbeite. Also ich habe im Prinzip relativ klassisch in der Strategieberatung damals angefangen und habe auch sozusagen ganz klassisch Automobilindustrie beraten, also die großen Hersteller, die OEMs, Daimler, Volkswagen und wie sie alle heißen, und auch einige Lieferanten und zu eher den typischen Beratungsthemen. Ja, das war mal eine Strategieentwicklung dabei und auch eine Vertriebskanaloptimierung und habe dann ein sehr interessantes Projekt gehabt. Das war 2008 schon bei einem Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien und die haben sich eben damals gerade überlegt, ob Sie sozusagen mit Ihren Zellen jetzt auch einsteigen wollen in dieses Thema E-Mobilität und große Zellen zu bauen für eben E-Fahrzeuge. Und eigentlich ist das sozusagen auch dann die Keimzelle gewesen für meine Dissertation, die ich dann eben im Anschluss daran geschrieben habe, eben zum Thema E-Mobilität. Und da eben sehr stark dann eben auch zu schauen, ist das E-Fahrzeug eigentlich eine disruptive Innovation für die Autoindustrie? Und wenn ja, welche Auswirkungen hat das denn jetzt auf Geschäftsmodelle und Strategien in der Autoindustrie? Und habe mich dann eben sehr intensiv da im Rahmen meiner Dissertation, war ich auch Doktorand bei Daimler damals mit der Konzernstrategie eben mit diesem Thema beschäftigt. So ein Seitenthema habe ich auch noch kurz erwähnen, weil es jetzt gerade interessant ist, es war auch damals schon CO2 übrigens. Das war damals vielleicht eher so ein bisschen unter dem Radar, aber ist jetzt durch die Klimadiskussion natürlich wichtig geworden. Und ich sage das deshalb, weil ich mich da gerade sehr intensiv mit beschäftige, auch gerade in den nächsten Wochen ein Buch dazu publizieren werde, sozusagen, wie kann man denn eigentlich im Transportbereich, und zwar Straße, aber auch andere Medien, sage ich mal, Luftschiene und so weiter, CO2 einsparen und eben den Klimawandel begrenzen. Aber zurück zu meinem Werdegang so ein bisschen. Also das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und ich habe dann damals eben auch schon in vielen Experteninterviews gesehen, okay, E-Mobilität, das ist schon auch die Zukunft, auch wenn es dann ein bisschen gedauert hat. Und habe damals aber auch in einem der Interviews, das war dann bei der Deutschen Bahn, da ging es so ein bisschen weiter eben auch, wie kann man denn Geschäftsmodelle ausbauen, eigentlich außerhalb des klassischen Automobilbereichs, gesehen, dass man sich ja eigentlich so ein bisschen breiter mit den Themen beschäftigen muss und eben nicht nur vielleicht Produkt, Auto verkaufen, sondern vielleicht so ein bisschen schauen auch, wie kann ich eigentlich Mobilität gesamthaft organisieren. Und das hat eigentlich damals die Deutsche Bahn eigentlich schon ganz gut gemacht und eigentlich sozusagen verschiedene Verkehrsträger verbunden zu einer multimodalen Mobilität. Und das war auch so ein bisschen ein Triggerpunkt, warum ich dann später zur Deutschen Bahn gegangen bin und dort eben als Projektleiter mich mit multimodaler Mobilität und Mobilität as a Service sozusagen beschäftigt habe. Und dieser Dreiklang, sage ich jetzt mal, den ich jetzt gerade so ein bisschen angerissen habe, Autoindustrie ganz klassisch, dann E-Mobilität und dann dieses Thema Mobility as a Service, das ist dann sozusagen der Dreiklang, mit dem ich mich jetzt eben dann auch in meiner freien Beratungstätigkeit hier in Berlin beschäftige.
Was mich da mal interessieren würde, das ist ja eine große Frage auch in der Fachwelt. Ist Elektromobilität denn eine disruptive Technologie, eine disruptive Veränderung?
Also die Antwort aus meiner Sicht lautet ganz klar ja. Also ich sag mal jetzt so ein bisschen, ich will da nicht zu tief einsteigen, aber ich habe das damals sehr wissenschaftlich auch bearbeitet. Es gibt bestimmte Disruptionskriterien. Es gibt ja auch den Clayton Christensen, der leider kürzlich verstorben ist, der diese disruptive Innovationstheorie entwickelt hat. Und es gibt da ein klares Set an Kriterien. Und wenn man die so mal durchturmt, die sind ja eher eigentlich marktorientiert, weniger als technologisch. Die Technologie E-Fahrzeug gibt es ja schon sehr lange, seit mehr als 100 Jahren. Aber rein marktseitig sozusagen, wie verändern sich Wertketten und Wertschöpfungsstrukturen, da kommt man am Ende schon zum Schluss, dass das ist vielleicht jetzt keine absolute Aussage, das ist eine disruptive Innovation. Aber mein Finding damals war, das ist eine Technologie mit disruptivem Innovationspotenzial. Das heißt, das war auf jeden Fall schon da und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch ganz stark so entwickelt, dass es das am Ende auch sein wird für die Autoindustrie.
Der gute Sven Biker meinte hier nämlich bei den Zukunftsmobilisten, eigentlich ist es nur keine richtige Disruption. Das automatisierte Fahren ist eine, weil sich da die Wertschöpfung wirklich der Autohersteller ändert. Beim automatisierten Fahren werden sie eben praktisch aus Produktherstellern nur noch Dienstleister, die gewisse Fahrten anbieten. Und da ändert sich das Geschäftsmodell komplett. Übrigens am Rande, in Phoenix fahren jetzt schon die ersten Roboter-Shuttle für die Öffentlichkeit auch offen. Also man kann als Normalbürger einfach schön in Phoenix mal die Zukunft der Mobilität erleben. Aber
habe ich übrigens auch, weiß ich auch, ja, habe ich auch gelesen. Und ich möchte noch ganz kurz dazu sagen, ich finde das einen guten Punkt. Und ich glaube auch, das eine schließt das andere übrigens auch nicht aus. Es kann durchaus in der Industrie dann auch sozusagen verschiedene Disruptionen geben, die dann teilweise sich auch überschneiden. Und wir haben das auch in den anderen Bereichen. Im Musikbereich gab es dann auch verschiedene, oder Digitalkamera, aber im Musikbereich dann, wo man eigentlich dann zum MP3 kam und jetzt ist man vielleicht schon beim Streaming angelangt. Also da kann es auch sozusagen Abfolgen geben und das eine schließt das andere nicht aus.
Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, wie hat sich, also seit 2008 so praktisch in der ersten Berufstätigkeit sich mit den Themenfeldern beschäftigt, wie hat sich es dann weiterentwickelt? Elektromobilität hat sich, ja, 2008, glaube ich, war der erste Roadster von Tesla auf dem Markt, 2011 kamen die Großserienhersteller. Wann hat das Thema wirklich massive Dynamik aufgenommen?
Also wenn ich so ein bisschen da aus dem Nähkästchen plaudern darf und auch noch ein bisschen ein paar Anekdoten bringen kann, muss ich sagen, damals, 2008, wenn man da gesucht hat, auch wissenschaftliche Artikel und so weiter, da hat man ja fast nichts gefunden zu dem Thema, ja. Und wenn man, ich war ja damals sehr stark dann auch bei einem Autohersteller unterwegs und ich muss wirklich sagen, eigentlich war das ein Nischenthema dort und da wurde man teilweise auch ein bisschen belächelt, dass man sich jetzt mit Elektromobilität beschäftigt. Da saßen so ein paar Leute in der Konzernstrategie, die mal so ein paar Geschäftsmodelle vielleicht aufgemalt haben. Aber ansonsten war das Thema nicht sehr präsent einfach. Und ich glaube, dass eben das sich jetzt massiv, insbesondere eben durch die Klimadiskussion mit Klimaschutz und Klimawandel geändert hat und eigentlich vorwiegend dadurch, natürlich auch ein bisschen begleitet durch jetzt Technologie wie Batterietechnik und so weiter, aber eigentlich durch diesen Mindset-Shift auch in der Gesellschaft, jetzt eigentlich zur Disruption erst wird. Und die Diskussion, das wissen wir alle, ist ja eigentlich so richtig erst seit 2, 3, 4 Jahren im Gange, dass jetzt eben auch tatsächlich Hersteller wie VW tatsächlich auch auf E-Mobilität setzen.
Ja gut, also was haben die hier 2000, wir nehmen das Interview übrigens am 19.01.2021 auf. Stellt sich ja die Frage, die Hersteller kündigen, also Volkswagen kündigt nun 70 Fahrzeuge bis 2025 an. Eigentlich haben alle großen Hersteller die Technik drauf. Es gibt noch ein paar Lücken im Angebot, ein großer Kombi fehlt und. Aber im Prinzip ist die Angebotspalette in weiten Strecken durch elektrifiziert. Wie hat sich das in den letzten 5 Jahren so entwickelt? Waren sehr große Investitionen? Sind die Konzerne heute wirklich ready, wirklich in die Marktnachfrage zu bedienen?
Ja und nein. Also ich sag mal, dass wir wirklich sozusagen dieses Statement von dies bei Volkswagen auf E-Mobilität sozusagen wirklich alles auf E-Mobilität gesetzt, sag ich mal. Ja, all in mehr oder weniger. Das ist ja erst, die Aussage ist ja, glaube ich, nicht mal 2 Jahre alt. Nee, genau. Und eigentlich der Großteil der Investitionen, klar, gab es vorher auch schon, aber ist ja dann auch eigentlich erst geflossen. Und ich meine, das eine sind ja auch sozusagen das Angebot, welche E-Fahrzeuge habe ich? Und klar, wir haben auch E-Fahrzeuge, das ist schon richtig. Aber wir müssen natürlich auch noch so den Kunden so ein bisschen mitnehmen. Und wir haben noch ein Kostenthema. Ich würde sagen, langfristig sind die Kosten für Verbrennungsmotor und für das E-Fahrzeug, das konvergiert irgendwo. Da haben wir dann quasi, sind wir irgendwie pari-pari, wenn man alle Investitionen, Abschreibungen und dann aber auch die Betriebskosten sich anschaut. Und sobald das der Fall ist, plus dann die Subventionen, die jetzt ja staatlicherseits noch kommen, also Kaufprämien und so weiter, ich glaube, dann erst nimmt das Thema wirklich Fahrt auf. Also es ist ja so ein bisschen Zusammenspiel. Angebot allein reicht ja auch noch nicht. Wir brauchen ja dann auch die Kunden, die Dinger kaufen. Bisher waren es jetzt noch nicht so super viele, aber ich gehe jetzt auch davon aus, dass es bis 2030 auch in Deutschland eben hochläuft und wir wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, 2022, 2023 irgendwann die 1 Million haben auf den Straßen und dann bis 2030 natürlich ein massives Wachstum bekommen.
Also was, das ist ja meine Chronistenpflicht. Also selbst in der Corona-Krise hat der Absatz an Elektroautos wirklich europaweit zugenommen. Immer noch auf einem kleinen Niveau, aber es steigt ja trotzdem. Wo haben denn die Hersteller noch Defizite? Sind die Kunden noch nicht bereit? Sind sie noch nicht entwickelt? Klemmt es bei den Händlernetzen? Das gehört ja ein bisschen außerhalb zu den Autoherstellern. Die sind eigentlich eine relativ eigenständige Macht im Autovertrieb und setzen es nicht so sehr um. Also ja, kann man sagen, dass es da klemmt? Sind die, wenn man vom Produkt wegdenkt und sich das ganze Ökosystem ums Auto anguckt, wo klemmt es denn da noch?
Ja, also ich denke wirklich, dass sich die beiden Seiten, die ich schon erwähnt habe, also Angebot und Nachfrage, die klassischen beiden Seiten, dass es da auf beiden Seiten noch klemmt. Zum einen, so ein bisschen hat man ja schon auch den Eindruck, bei VW, klar, das Statement ist ja da und bei den anderen so ein bisschen auch, aber es ist ja noch so ein bisschen erzwungen auch und so ganz überzeugt die echten, ich sag mal, die echten Car Guys, ja, die in Stuttgart und München sitzen mit Benzin im Blut, die finden es ja nicht so richtig cool, ja. Und deswegen so richtig komplett hat man ja noch nicht den Schalter umgelegt und das merken natürlich auch Kunden. Ich glaube auch, dass das in der Kommunikation, Marketing, Vertrieb, ja, da fehlt noch so ein bisschen die Power, um dann eben auch den Kunden auf der anderen Seite zu überzeugen. Ich glaube schon, dass die Hersteller das alles in den Griff kriegen, was jetzt den Vertrieb angeht und den Service und das sozusagen umzustellen oder zu erweitern auf die Elektrofahrzeuge. Aber dann sozusagen jetzt beim Kunden auch die Botschaft anzubringen, wir haben da tolle Produkte, auch wenn die jetzt keinen leer machen, auch wenn wir vielleicht am Anfang noch eine begrenzte Reichweite haben von ein paar hundert Kilometern und nicht 800 Kilometer fahren, sozusagen die Message, dass das E-Fahrzeug auch, ich sage jetzt mal platt, auch geil ist, die kommt mir nicht so richtig an, aber das nimmt zu, das kommt, wird auch natürlich durch so ein paar weniger emotionale Argumente dann noch getrieben, wie jetzt hier den Klimaschutz. Aber im Moment, ich habe auch wieder eine Studie oder eine Umfrage gesehen, dass viele Kunden eigentlich immer noch einen Verbrenner ja grundsätzlich vorziehen. Ja, und die würden ja sogar sagen, okay, ich würde sogar lieber einen Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen nehmen, die dann auch CO2-neutral sind, als ein E-Fahrzeug. Und daran sieht man eigentlich, dass sozusagen die Botschaft beim Kunden, dass E-Fahrzeug auch was Tolles ist, so noch nicht durchschlagend angekommen ist.
Ja, es sind aber auch, das ist ja praktisch mehr so diese Medienseite oder das allgemeine Publikum beim Autokauf. Es ist aber auch eine sehr verwirrende Informationslage für einen Laien, oder? Also es ist noch 2019 haben wir darüber diskutiert, ob Wasserstoff nicht kommt. Jetzt kommt synthetische Kraftstoffe diskutiert. Also der Bürger ist sich sicherlich einfach noch nicht sicher, ob er jetzt wirklich konkret auf den batterieelektrischen Antrieb setzen soll. Und er ist sich auch nicht sicher, ob das wirklich ein Beitrag zum Umweltschutz ist.
Ich gebe auch zu, das ist kommunikativ gar nicht so einfach und wir müssen uns, ich glaube, in Deutschland machen wir das ja sehr gerne, dass jetzt sagen irgendwie alle E-Mobilität ist es und ich bin ja auch jemand, auch dadurch, dass ich mich lange mit dem Thema beschäftigt habe in verschiedenen Bereichen, der E-Mobilität toll findet, aber realistischerweise muss man schon auch sagen, oder wir müssen schon auch technologieoffen noch bleiben, ja, also ob das wirklich der weiße letzte Schluss ist, auch wenn man jetzt nochmal über die gesamte Wertschöpfungskette denkt, auch Produktion, Herstellung von E-Fahrzeugen, die ganzen Themen mit Lithium, dass das ja auch Umweltfragen, soziale Fragen aufwirft, dass ein E-Fahrzeug eben auch mit der Herstellung relativ CO2-intensiv ist. Ja. Das heißt, E-Mobilität ist sicherlich ein Schlüssel und ist ein Baustein, aber grundsätzlich, was für mich entscheidend ist, ist Elektrifizierung. Ja. Elektrifizierung des Straßenverkehrs und das kann E-Fahrzeug sein, batterieelektrisch, klar. Das kann aber schon auch noch in weiterer Zukunft eine Brennstoffzelle sein. Heute ist es vielleicht noch zu teuer und gibt einige Hürden, ist klar. Und es kann als drittes sogar synthetische Kraftstoffe sein, insbesondere wenn wir über große Entfernungen und große Gewichte reden, gerade Nutzfahrzeugbereich, da macht eine Batterie ja eigentlich relativ wenig Sinn. Da kann man schon gerne dann auch über synthetische Kraftstoffe reden. Das heißt, diese Offenheit müssen wir schon erhalten. Das ist kommunikativ die Herausforderung, das stimmt. Aber ich glaube, wir können nicht sagen, es ist E-Mobilität und das ist es. Und das sind es die nächsten 50 Jahre. Wir haben da schon noch eine Entwicklung vor uns. Und die anderen beiden Antriebsformen, die elektrisch sind, also sprich Brennstoffzelle, Wasserstoff, beziehungsweise auch synthetische Kraftstoffe, die würde ich nicht abschreiben.
Die tun ja einige im Feld auch nicht. Die favorisiert Dietz als Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sieht Potenziale bei den LKWs, meinetwegen noch bei großen SUVs, aber das war's dann eigentlich auch. Also können wir uns wirklich vorstellen, dass der Wasserstoff noch wirklich in den normalen Personenkraftwagen, wie wir ihn kennen und kaufen, eine Rolle spielen könnte? Stand heute? Also
man kann ja die Anwendungsfelder für jede Technologie im Prinzip so durchspielen. Ja, und da ist natürlich schon für kleine Kraftwagen und für den Personenkraftverkehr natürlich schon das E-Fahrzeug sehr geeignet. Aber sobald wir über lange, große Reichweiten sprechen oder auch über große Gewichtsklassen, auch Nutzfahrzeuge und so weiter, dann kommen eben schon auch die anderen Antriebsarten noch ins Spiel. Und klar, im Moment kann man ja sagen, ist sozusagen der Wasserstoff, das ist mehr oder weniger der Shampoo, weil das ist auch noch super teuer. Und vielleicht können wir den auch eher sozusagen für Transportmöglichkeiten verwenden, wo es eben oder batterieelektrisch nicht funktioniert, sprich Flugzeuge zum Beispiel. Ja, da können wir wahrscheinlich mit Batterien relativ wenig ausrichten, die sind einfach zu schwer. Da ist es dann eher Wasserstoff zum Beispiel. Und bei Schiffen ist es vielleicht eher der synthetische Kraftstoff. Und beim PKW, glaube ich, gibt es halt schon so ein paar, da gibt es einen klaren Fokus, meinetwegen, können wir sagen, E-Mobilität, ja. Aber dann gibt es halt auch Bereiche, kleinere Bereiche, wo wir schon auch die anderen Antriebe haben. Und auch für mich ist das kein Widerspruch. Also ich glaube, wir müssen auch nicht kommunizieren, dass unbedingt jeder das E-Fahrzeug braucht. Ich glaube, wir können schon auch noch Spielräume offen lassen. Und wenn dann am Ende jemand bei seinem Verbrenner bleiben will und das tun kann und sozusagen die gleiche Infrastruktur und die gleichen Gewohnheiten beibehalten kann und statt eben Benzin in Zukunft dann einen E-Fuel-Tank, das CO2-neutral hergestellt wurde, dann ist das ja auch eine gute Sache.
E-Fuel ist ein großes Thema, wird ja auch gerade von der FDP gepusht, aber momentan ist der Wirkungsgrad der Technologie noch sehr, sehr schlecht.
Ja, ist absolut richtig. Ist Wirkungsgrad ist schlecht. Es ist natürlich auch teuer, zumindest im Moment noch. Wobei, da gibt es auch Studien, die sagen, dass das zusammenläuft. Natürlich macht auch jeder so ein bisschen seine eigene Studie. Ich glaube, die Mineralölwirtschaft hat eine Studie zumindest unterstützt und dann publiziert, wo eben diese E-Fuels nochmal massiv eben positiv gesehen wurden. Da wird ja auch so ein bisschen der Betrachtungsscope eigentlich so ein bisschen weiter gewählt. Da schaut man sich dann noch an, okay, wo muss ich denn sozusagen die erneuerbaren Energien herstellen? Wo habe ich sozusagen mehr Sonnenstunden und kann bessere Wirkungsgrade erzielen? Und dann hole ich mir sozusagen die Sonne aus der afrikanischen Wüste und hole mir den Wind aus Patagonien und das Ganze importiere ich dann nach Deutschland und kriege dann am Ende vielleicht doch eine Wettbewerbsfähigkeit hin. Das ist natürlich so ein bisschen getrickst auch, aber trotzdem, ich denke schon, dass da ein guter Gedanke dahinter ist, der nämlich ist Technologieoffenheit, dass wir sozusagen in alle Bereiche auch weiter forschen und dass es eben auch Synergien gibt zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln. Ja, am Ende, wenn ich sozusagen synthetische Kraftstoffe wettbewerbsfähig mache, dann hilft das ja nicht nur für den Autobereich, sondern auch für den Flugzeug- und den Schiffsbereich und umgekehrt. Und dadurch kann ich ja auch in der Forschung und Entwicklung Synergien geben. Deswegen bin ich ein Freund eben von diesem ja eher technologieoffenen Ansatz, weil wir auch einfach noch gar nicht wissen, vielleicht gibt es auch noch eine vierte Technologie, die ich jetzt gar nicht genannt habe und auch noch nicht kenne, um ehrlich zu sein, bin auch kein Ingenieur. Die ist es dann vielleicht nach 2030 oder vielleicht auch 40. Und wir reden ja immer, wenn wir über Klimaschutz reden, bis 2050 zunächst mal. Also da ist ja schon noch ein bisschen Luft.
Einer der wesentlichen Punkte, den ich so raushöre, die zentrale Leitlinie sollte aber sein, dass wir im Prinzip auf Strom in welcher Form dann auch immer umstellen. Weil einfach nur so kann man in irgendeiner Form Klimawandel bekämpfen im Straßenverkehr oder in der motorisierten Individualverkehr. Das ist im Prinzip ja so die Linie, die ich da raushöre, weil wir verknüpfen es häufiger mit dem Thema der Energiewende global oder dann auch regional, dass man einfach überlegt, dass die Mobilität, die heute da ist oder die da ist, müsste auf irgendeine Form von erneuerbarer Stromversorgung umgeschaltet werden, damit man die Klimaschutzziele erreichen kann.
Ich bin da völlig bei Ihnen. Also Elektrifizierung aus meiner Sicht ist gesetzt, weil sozusagen mit einem fossilen Verbrennungsmotor oder Verbrennungsmotor basierend auf fossilen Kraftstoffen, das ist relativ allen klar, dass das nicht klappen kann. Da kann man zwar immer noch ein bisschen optimieren, da können wir noch mal 10% rausholen und die noch effizienter machen, aber das bringt jetzt nicht den großen, den großen Wurf, um diese Klimaziele zu erreichen. Deswegen Elektrifizierung ist gesetzt, aber, und diese Elektrifizierung kann eben auch verschiedenen Bereichen erreicht werden. Wir haben diese Technologien, die es da gibt, schon genannt. Und was natürlich schon richtig ist, das klingt bei Ihnen durch, Energiewende, das heißt, wir haben eben diese Sektorkopplung. Das heißt, die Klimafreundlichkeit des Verkehrssektors hängt dann in Zukunft natürlich schon massiv davon ab, wie wir unsere Energie generieren und wo wir die herbekommen. Und deswegen haben wir eben diese Kopplung. Und klar, deswegen ist natürlich der Schlüssel schon auch, und den haben jetzt natürlich wir als Mobilisten dann vielleicht manchmal nicht so stark im Kopf, aber der Schlüssel liegt schon auch im Energiesektor, das ist schon richtig.
Es ist ja auch, einerseits hören wir jetzt viel in den letzten 2 Jahren über den Klimawandel, eben Fridays for Future, 1,5 Millionen Jugendliche waren auf den Straßen, aber ein anderer Treiber ist natürlich auch sicherlich auf der Industrieseite, dass der Verkehr jetzt in den Emissionshandel aufgenommen wurde, übrigens ja auch zum Jahreswechsel 2020 auf 2021. Und das heißt, wir haben jetzt wirklich ein ganz klares Marktanreizsystem, das läuft und dass im Prinzip CO2 eingespart werden muss, auf Teufel komm heraus. Oder auf Teufel komm heraus nicht, aber der Druck ist auf jeden Fall da.
Das ist schon so und das klar, man kann immer sagen, wir wollen natürlich Innovation und Technologie und wollen das über den Markt natürlich auch machen und viel Research and Development und dann tolle neue Techniken haben, aber natürlich ist politisch Handlungsdruck da und das muss auch so sein. Es wird, ich bin schon dafür, dass man dann auch das politisch im großen Rahmen regelt, aber im kleinen Rahmen auch Spielräume lässt und da gibt es natürlich diese zwei großen Systeme ja, die diskutiert werden. Das ist also zum einen diese CO2-Steuer, wo man eigentlich pauschal sagt, okay, es kostet halt die Tonne CO2 40 € und jeder, der verschmutzt, muss dann eben bezahlen. Oder das andere System, das eher so ein bisschen den Markt eigentlich wählt, das nicht so pauschal setzt, sondern das sagt, okay, wir haben eben diese Zertifikate, den Emissionshandel. Dadurch haben wir natürlich einen Cap, also eine obere Grenze an Zertifikaten, die wir noch verkaufen. Das entspricht dem, was wir noch ausstoßen dürfen, laut Paris-Klimaabkommen sozusagen. Und dann bildet sich ein Preis für diese Zertifikate am Markt. Und das ist, finde ich, schon eine relativ elegante Lösung, die wir dann eigentlich auch sozusagen in den Marktmechanismus reinbringen und dadurch auch eigentlich sozusagen die Ressourcen effizient allokieren, eben dort, wo dann einfach zu viel CO2 ausgestoßen wird und man das auch kostenmäßig nicht mehr abbilden kann. Die Bereiche, da macht es dann eben auch keinen Sinn mehr, an denen weiter festzuhalten. Und in anderen Bereichen, wo man eben dann immer noch wettbewerbsfähig sein kann, auch wenn man so ein Zertifikat dann kaufen muss, dann die werden natürlich auch weiterhin da sein. Und das ist ja eigentlich ein relativ eleganter Marktmechanismus, den ich kommen sehe, definitiv für Deutschland beziehungsweise eben auch EU dann.
Da steht sie, aber im Prinzip wird das Elektroautomobil ja auch ein Bestandteil sein einer neuen Mobilität. Was ist Intermodalität? Im Prinzip wird der Split ja auch gerade in Großstädten größer werden. 2019 habe ich einen Beitrag darüber gemacht, dass in Hamburg jetzt im Prinzip es schon 6 Sharing-Optionen gibt mit 9 Anbietern. Also man kann alles teilen vom Fahrrad über das Auto, über das Sammeltaxi und so weiter und so fort. Und da spielt das Elektroauto ja natürlich auch eine gewisse Rolle rein. Wie verändert sich jetzt die Mobilität von unserer Nutzung her?
Also Sie haben so ein paar Sachen genau richtig. Und ich sehe schon, also ich würde das als Paradigmenwechsel bezeichnen. Wir kommen, und so habe ich das damals auch, als ich in der Beratung angefangen habe, aus einer Welt, wo die Autohersteller wirklich, wo wir eigentlich sehr Auto dominiert und vielleicht sogar autoabhängig sind und waren, wo wir eigentlich Autohersteller insbesondere immer wieder neue Produkte bringen, neue Nischen abdecken, hier ein SUV für die kleine Nische und wo eigentlich sozusagen alles auf das Produkt Auto ausgerichtet ist. Das kommt mit den klassischen Problemen daher, CO2-Ausstoß haben wir schon gesagt, aber es gibt ja auch andere wie Lärm und Stau und wir haben eigentlich gar keinen Platz in den Städten und so weiter. Und das neue Paradigma, der Paradigmenwechsel sozusagen zur neuen Mobilität, der schaut jetzt eben nicht mehr nach Produkten, sondern nach einer Dienstleistung. Also Mobility as a Service, wie komme ich eigentlich von A nach B, unabhängig davon, ob das jetzt ein Auto ist oder ein anderes Verkehrsmittel. Und da haben wir ja dann die Multimodalität. Also wir kombinieren im Prinzip verschiedene Arten von Verkehrsträgern. Das kann dann, ich fange an irgendwie mit einem vielleicht mit einer Zugfahrt und habe dann noch ein E-Bike oder ein Kickscooter am Ende und die werden intelligent kombiniert und auch der ÖPNV natürlich intelligent sozusagen eingebaut. Und dann sagen viele, ja okay, aber dann ist es ja sozusagen nicht mehr wirklich individuell. Ich würde aber schon sagen, es ist auch in Zukunft individuell, weil sozusagen jeder seine Mobilität wählt auf Basis seiner eigenen Präferenzen, ja. Seine Präferenzen, was jetzt die Schnelligkeit des Transports angeht, die Kosten und die Bequemlichkeit. Und der Student in Zukunft, der schaut halt auf die Kosten, der wählt halt vielleicht den ÖPNV. Und der wenig Kostenbewusste, der aber schnell von A nach B kommen will, der nimmt sich in sehr ferner Zukunft natürlich, bestellt sich dann das Taxi, das vielleicht auch noch autonom fährt. Und das heißt, wir haben trotzdem weiterhin, eine Mischung von ÖPNV und Individualverkehr dann insgesamt eben eine sehr, sehr auf das Individuum zugeschnittene Mobilität, wo eigentlich digital unterstützt in Zukunft dann jeder eigentlich seine Verkehrsträge kombinieren kann, auch ohne dass er ein Auto besitzen muss, weil wir natürlich auch Sharing-Lösungen haben.
Das ist so ein bisschen das, was jetzt in Großstädten, sitzen ja in Berlin, auch schon wirklich manifeste Realität ist. So Sammeltaxi-Konzepte wie die Moja in Hamburg, aber auch in Berlin, das sind ja im Prinzip Taxis, die eher so nach dem Prinzip des Sammeltaxis funktionieren. Das heißt, man setzt sich ruft per App das Fahrzeug, es bringt einen ungefähr an die Stelle, wo man hin will, aber es ist kein normaler Linienbetrieb. Das sind im Prinzip die Konzepte, die so in der letzten Hälfte des 2010er Jahre, also seit 5 Jahren, praktisch angesendet werden. Wird da noch mehr kommen? Läuft es auf eine App heraus, wo ich einfach mit dem Smartphone sagen kann, ich bin hier neu in Berlin, ich möchte von A nach B und dann wirft ihr mir praktisch den gesamten Streckenverlauf einmal aus?
Absolut. Also für mich ist das die große Vision, diese multimodale Mobilität. Die ist ein bisschen schwierig sozusagen umzusetzen, das ist klar, aber dass man einfach sagt, ich kombiniere jetzt diese verschiedenen Verkehrsträger und am Ende komme ich zu einer nachhaltigen, integrierten, geteilten, digital unterstützten Mobilität. Und dieses Ridesharing, ich bin da durchaus auch ein großer Fan davon, das ist ja durchaus kontrovers diskutiert, weil dann einige wiederum sagen, da verlagert man wieder eher Verkehr eigentlich aufs Auto hin, weg vom ÖPNV, aber grundsätzlich kann das aus meiner Sicht den ÖPNV sehr gut ergänzen, weil man eben auch teilweise an Randzeiten, wo vielleicht der ÖPNV nicht mehr so flächendeckend oder auch nicht mehr in der entsprechenden Frequenz unterwegs ist, kann man eben dann auch solche Dienste nutzen oder wenn es mal irgendwie schneller gehen muss oder individueller sein muss. Und dieses Ridesharing hat eben den großen Vorteil, dass anders als jetzt das klassische Uber-Modell, wo man eigentlich nur ein Taxi hat, oder das klassische Taxi auch, eben auch dann diese Fahrtenpool, das heißt mehrere Personen dann ja zusammenbringt und dann natürlich auch Synergien heben kann. Und selbst wenn dann noch Leute von ÖPNV dann ab und zu mal auf so ein Ridesharing umsteigen und dann sozusagen wieder mit einem Minivan in Berlin oder in Hamburg, Moja beziehungsweise Berlkönig in Berlin unterwegs sind, auch dann ist das kein Versagen aus meiner Sicht, nur weil wir sozusagen hier ein paar Kunden dem ÖPNV weggenommen haben, sondern es macht insgesamt eigentlich das Leben in einer Stadt oder in einem urbanen Raum ohne Auto, und das ist der entscheidende Punkt, ohne Auto attraktiver. Ich brauche dann kein Auto mehr, weil ich eben solche Angebote habe. Und habe ich solche Angebote nicht, dann habe ich natürlich mehr Anreiz, auch ein eigenes Auto zu haben. Und das wollen wir eigentlich in den Städten gerade nicht. Deswegen sind eigentlich diese Angebote, ob es jetzt ein Carsharing, ein Ridesharing ist, für mich absolut essentiell, um auch diesen individuellen Autobesitz in den Großstädten, um davon ein bisschen wegzukommen.
Das ist ja die große Preisfrage, um das Thema neue Mobilität in Großstädten nochmal abzuschließen. Wenn das Ganze nachhaltiger werden soll, also weniger CO2-Emissionen, was muss dann erreicht werden? Wir haben jetzt dann praktisch neue Fahrzeugangebote wie Sammeltaxis, die eben noch mit Verbrenner laufen. Stellt sich die Frage, wann sie auf elektrische Antriebe umgestellt werden. Wann wird das Ganze wirklich grüner und nachhaltiger? Also welche Regeln müssten da eigentlich gelten?
Ja, ich sag mal, wie alles im Leben ist das ja ein Prozess und das wird natürlich dauern. Das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich der richtige Weg ist. Und für mich, und ich habe ja vorhin angedeutet, dass ich auch gerade dieses Thema Klimaschutz auch im Transportbereich auch jetzt in einer längeren Abhandlung gerade bearbeitet, dass da sind es eigentlich drei Hebel, wie wir das schaffen. Das eine haben wir ausgiebig diskutiert, das ist Technologie. Haben wir rauf und runter schon besprochen, E-Fahrzeug, Wasserstoff und so weiter. Aber die beiden anderen, die sind eben genauso wichtig und die helfen eigentlich sozusagen den Switch auch schnell, jedenfalls schnell hinzubekommen. Das eine ist eben dieser Modalshift, dass wir wirklich Verkehre verlagern von relativ schmutzigen, also ich meine einem Diesel, auf die Schiene oder in geteilte Verkehrsmittel. Das ist sozusagen das eine. Und das dritte, was noch fehlt, ist eigentlich das Thema Nachfragesteuerung, dass man eigentlich durch intelligente auch Anreizsetzung, ich meine, jetzt im Moment haben wir das Thema Homeoffice, ist ja ohnehin jetzt in aller Munde.
Ja.
Und solche Themen müssen wir natürlich auch in Zukunft weiter pushen, Digitalisierung, wir müssen Anreize setzen, dass auch Leute nicht mehr immer zur Peakzeit in die Verkehre gehen, die dann überlastet sind, also im ÖPNV und so weiter. Und deswegen dieses Thema Nachfragesteuerung, also intelligent zu steuern, wann Leute auch sozusagen von A nach B fahren und das dann in den entsprechenden Verkehrsmitteln, diese Mechanismen zu steuern, das hilft eigentlich auch kurzfristig schon, dann eben auch CO2 einzusparen, klimaneutral unterwegs zu sein, weil wir wissen alle, bis jetzt alle die Fahrzeugflotte auf E-Fahrzeuge umgestellt ist oder bis wir da Brennstoffzelle haben und synthetische Kraftstoffe flächendeckend, das dauert. Und das ist langfristig richtig, aber kurzfristig gibt es schon auch so ein paar andere Hebel und die müssen wir deswegen auch ziehen und wie gesagt, Nachfragesteuerung und Modalsplit ändern, das sind schon die wichtigen Punkte.
Ja, aber leicht gesagt, wie soll das konkret aussehen? Wie soll ich die Nachfrage? Bleiben wir nochmal in Großstädten, weil hier passiert einfach, sind wir jetzt am Anfang der Veränderung. Natürlich ist in der Provinz das Auto immer noch das Nonplusultra der Fortbewegung. Der ÖPNV ist schwach und fährt auch nur in Kernzeiten und so weiter und so fort. In Großstädten als Laboratorium tut sich relativ viel. Aber wie kann man jetzt wirklich auch dann in Berlin konkret die Nachfrage nach Verkehrsdienstleistungen steuern? Und da sind ja zwei Prämissen drin. Einerseits wahrscheinlich weniger Verkehr, andererseits dann eben auch verlagert auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger. Wie soll das konkret aussehen?
Ja, genau, also auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger verlagern. Genau, grundsätzlich gibt es ja auch in Deutschland, jetzt nicht nur in Berlin, generell haben wir ja viele Initiativen, die eigentlich Verkehre auf die Schiene verlagern, im Fernverkehr natürlich, im Güterverkehr, aber auch im Nahverkehr, da kann man natürlich Anreize setzen, da kann man nochmal, ich meine, ich bin kein so ein Riesenfan davon, aber diese kostenlosen oder diese Flatrate ÖPNV-Tickets, 360 Euro im Jahr oder sowas, das sind ja solche Initiativen, die darauf abziehen, Leute weg vom Auto rein in den ÖPNV zu bringen. Und dann das Thema auch zeitlich verlagern, wie Sie sagen, das ist genau richtig. Also mein Lieblingsbeispiel ist eben London. Da gibt es diese Oyster Card. Jeder, der mal in London war, hat sich wahrscheinlich das auch zugelegt, wo man eigentlich mit einer Karte alle Verkehrsmittel verwenden kann. Das ist dann die U-Bahn, das ist der Bus, das ist sogar die Fähre, das Boot. Und da kann man so ein bisschen Geld draufladen und dann kann man damit das überall verwenden. Und da gibt es eben den Mechanismus, dass die U-Bahn, ja, klassischerweise in der Peak Hour, dann morgens um 8, zwischen 8 und 9 und abends zwischen, weiß nicht, 5 und 7, völlig überlastet ist, da ist es viel, viel teurer, dann eben auch zu fahren. Und deswegen werden da Anreize geschaffen, dass man eben doch noch, keine Ahnung, nach der Arbeit erst noch eine Runde shoppen geht oder auf ein Bier geht, bleibt, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Und dann vielleicht eben erst um 7 nach Hause fährt, wo es dann günstiger ist. Und das sind eben schon so erste Steuerungsmöglichkeiten, wie ich so einen Verkehr dann oder so eine Nachfrage steuere und dann eigentlich das Gesamtsystem effizienter und auch komfortabler mache für den einzelnen Fahrgast, weil ich eben nicht mehr in überfüllten Zügen bin, weil sozusagen jeder auch mal schaut, dass er außerhalb der Rush-Hour unterwegs ist. Und deswegen, die Mechanismen gibt es schon. In Berlin haben wir das so nicht, leider. Aber das muss kommen aus meiner Sicht.
Nur wenn man sich jetzt wirklich kostenloser ÖPNV, hoffentlich hören jetzt die Autoleute nicht so zu, aber wie soll das wirklich ablaufen? Da entsteht ja auch eine große Finanzierungslücke drin. Wie soll das mit Werbung geschlossen werden? Oder also wenn ich jetzt wirklich diese großen Flatrate-Systeme einführe, dann habe ich eine gewisse Lücke, was meine Finanzierung angeht als Verkehrsbetreiber. Ja. Wer soll die schließen? Der Staat oder Werbung?
Ja.
Oder was für andere Konzepte könnte es geben?
Ja. Ja, Herr Fark, bei mir rennen Sie da offene Türen ein. Ich habe es ja angedeutet, auch kein so ein Riesenfan davon, weil am Ende muss man sagen, bleibt das natürlich beim Steuerzahler hängen, die Finanzierung, weil ich ja immer die Kosten vom Nutzer dann erstmal wegnehme, dem eine Flatrate gebe und dadurch so dieses Kostenverursachungsprinzip eigentlich dann durchbreche. Und aus meiner Sicht ist es auch nicht der richtige Weg. Wir haben ja auch teilweise gar nicht die Kapazitäten. Wir müssen ja auch erstmal noch Kapazitäten aufbauen. S-Bahn Berlin, ich kann jetzt gar nicht viel mehr Leute da gerade reinbringen zur Rush-Hour, weil die eigentlich schon völlig voll ist. Ich rede jetzt nicht über aktuell Pandemie, aber im Prinzip zu normalen Zeiten, ja. Das heißt, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Am Ende, ich will ja auch eigentlich gar nicht dem alleinstehenden Unternehmensberater in Berlin-Mitte, dem muss ich ja auch jetzt gar nicht ein kostenloses ÖPNV-Ticket finanzieren durch die Allgemeinheit. Deswegen bin ich da kein großer Fan davon. Am Ende muss schon noch der Nutzer auch zahlen, aber ich glaube auch, dass da der Punkt ist, entscheidend ist, das zeigen Studien, nicht so sehr der Preis des ÖPNVs, sondern wie eigentlich die Qualität, die Zuverlässigkeit und das Netz insgesamt ist. Und wenn ich dem Kunden ein gutes Angebot mache, wenn ich saubere Bahnen habe, wenn ich pünktliche Bahnen habe, wenn ich Busse habe, die wirklich auch bis rausfahren aufs Land und jeden die Punkte sozusagen dann auch ansteuern, dann muss ich gar nicht mehr so viel preisliche Anreize setzen, weil ich dann eigentlich schon viele Leute auch überzeugen kann. Und das ist für mich so der Hebel. Wir müssen den ÖPNV insgesamt attraktiver machen. Das heißt nicht unbedingt kostenlos oder billig, sondern vor allem gut. Also schnell, effizient, sauber, komfortabel. Und dann kriegen die Leute auch dazu.
Ja, aber jetzt so eine Frage wäre dann ja, wie kann man es schaffen, dass praktisch über die Software-Seite die Benutzerfreundlichkeit wirklich einfacher wird? Also wie ist das jetzt wirklich in konkret sowieso als alleinstehender Unternehmensberater in Berlin eben, nutzen den Bergkönig. Was würden Sie heute so als Empfehlung an die BVG geben, wo die ganze Reise hingehen sollte? Damit wirklich, sagen wir, von der Software-Seite, also das ist eine Cloud, es ist eine App, wie wird die Benutzer freundlicher, wenn Sie das so jetzt empfehlen müssten?
Ja, also ich muss sagen, und das ist auch damit mit einem Lob verbunden, auch weil ich jetzt gerade gesagt, in Berlin haben wir diese Nachfragesteuerung nicht, aber grundsätzlich, die BVG ist ja schon da auf dem richtigen Weg. Es gibt ja Yelby, das ist sozusagen die multimodale App der BVG, wo ich dann eben relativ viele Verkehrsmittel schon buchen kann. Also da kann ich den Kickscooter buchen, da kann ich mein ÖPNV-Ticket buchen, da kann ich den Bergkönig anfragen und so weiter und so fort. Das funktioniert aus einer App heraus, auch die Zahlungen und so weiter ist dann eben integriert und das ist genau der richtige Ansatz. Da ist noch ein bisschen das Thema, dass wir eigentlich die ganz großen Anbieter, da ist jetzt zum Beispiel da sind jetzt die großen Carsharing-Angebote noch nicht drin, sondern eher so ein paar kleinere und auch bei den Kickscootern fehlen dann noch einige Anbieter. Das heißt, das muss halt noch ausgebaut werden, da brauchen wir die weiteren Partner mit im Boot, da muss auch Datenaustausch natürlich noch stärker stattfinden. Und dann ist das aber schon der Weg, den wir dann gehen müssen. Und diese multimodalen Apps, die sind die Zukunft, die sind nicht so leicht umzusetzen, weil man eben viele Partner hat und jeder hat ja auch eigene Interessen. Ich glaube, softwareseitig ist es nicht so das Thema. Es gibt ja bei Berlin, das basiert auf einem, ich habe jetzt den Namen vergessen, aber einem Startup aus Estland, die Plattform, Trafi heißt, glaube ich, zur Verfügung stellen und die App auch dann sozusagen die Oberfläche alles soweit erstmal dann customizen für die BVG. Das heißt, da muss die BVG gar nicht viel machen. Das sind teilweise schon fertige Lösungen, wo ich dann einfach weitere Partner Plug-and-Play-mäßig integrieren kann. Ich glaube, softwaremäßig ist das gar nicht so die Herausforderung. Es ist eher sozusagen, wer macht mit, wer hat Lust drauf von den Partnern her, auch die Großen, das Carsharing von VW und Daimler und so weiter, die Nau-Gruppe natürlich auch wird vom Nutzer angenommen. Aber da ist auch die Aussage eher ja. Es gibt da auch ein relativ neues Paper in Berlin dazu, dass sozusagen nach der ersten Phase der Pandemie im Frühjahr 2020 über die Yelby-App, die erstmal die meisten Buchungen dann wieder kamen, beziehungsweise dass die Wachstumsraten dann, als es wieder hochging, eigentlich sehr stark zugenommen haben und viele über Yelby dann gebucht haben. Und das fand ich eine interessante Erkenntnis, dass sozusagen so eine App dann, um die Mobilität wieder in Gang zu bringen, eigentlich ganz gut geholfen hat, auch aus BVG-Sicht. Und deswegen, das sind schon gute Indikationen, dass diese Apps auch in Zukunft dann eben für die breite Masse dann auch genutzt werden können.
Also es müssen sich einfach noch mehr jetzt Industrie, man kann sich jetzt zur Mobilitätsindustrie hinzuzählen, diese Akteure sich einfach in diese Plattform einklinken, einbetten lassen, dann wird es ein gesamtes Nutzererlebnis, das auch dann den ÖPNV attraktiver machen wird.
Ganz genau. Ich meine,
okay.
Der ÖPNV, ja, okay.
Wir haben noch. Ja, noch genau, nur ein Punkt. Und dann muss man eben in ein paar Jahren gucken, wie man ihn nachhaltiger macht. Also irgendwo versuchen, über irgendwie ein Anreizsystem die Menschen dazu zu bringen, wenn sie in dieser Mobilitätscloud sind, dass sie nach Möglichkeit auch die CO2-ärmeren Verkehrsträger stärker nutzen als die CO2-intensiveren.
Ja,
das heißt also, das ein Anreizsystem zu etablieren, dass man einfach sagen kann, wenn du die S-Bahn nutzt, die CO2-neutraler ist als das Sammeltaxi, dann ist das Sammeltaxi eben einen gewissen Prozentpunkt teurer.
Ja, also das kann man natürlich machen. Ich meine, das läuft ja auch so ein bisschen parallel. Wir machen ja zum einen auch diese ganzen Verkehrsmittel schon in der Stadt auch dann hoffentlich klimaneutral. Also es gibt ja dann auch in Zukunft die E-Busse, Elektrobusse oder gar Brennstoffzellenbusse, die dann eben schon klimaneutral fahren können. Und dann, wie Sie sagen, ja, ich kann mir dann natürlich noch überlegen, ob ich einfach nur den Leuten die Information gebe, pass mal auf, mit dem Verkehrsmittel bist du bei dem so und so viel Gramm CO2. Das ist deutlich schlechter, als wenn du jetzt eben die S-Bahn nimmst. Oder ob ich dann sogar einen Preismechanismus noch einbaue, bin ich noch nicht ganz sicher, ob das notwendig ist. Das ist sicherlich so ein bisschen eine politische Frage auch, und wie stark man dann die Fahrer, die Fahrgäste zur Kasse beten will, wenn sie halt doch die CO2-schlechte Lösung sozusagen wählen. Ja, das ist dann eine politische Frage, denke ich. Aber grundsätzlich der Weg ist da der richtige.
Ja, das hört sich alles ganz schön an für die Großstädte, aber was gibt's oft in der Provinz, also in Kleinstädten, sagen wir mal bis 250.000 Einwohner oder 200.000 Einwohner, was gibt's auf dem Land für Möglichkeiten?
Ja, das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage. Natürlich kann ich, all das, was ich jetzt erzähle, klingt immer gut, wenn ich in Berlin-Mitte oder Prenzlauer Berg wohne. Wenn ich halt irgendwo draußen bin, ist natürlich schwieriger. Deswegen, aber auch da gilt grundsätzlich, dass ich natürlich ÖPNV ausbauen muss, das attraktiver machen muss. Da wird es dann natürlich auch in Zukunft vielleicht, auch, ich meine, wichtiges Thema haben wir nicht angesprochen, schaffen wir heute auch nicht mehr, aber autonomes Fahren, wenn ich dann in Zukunft mal auch autonome Busse, Sammeltaxis auf dem Land haben kann, die da auch dann Leute einsammeln, wo sich ein normaler Busverkehr einfach aus Kostengründen dann nicht lohnt. Das ist tatsächlich ein Thema, aber auch da Nachfragesteuerung, ja, Verkehre gar nicht entstehen lassen, indem ich die Leute jetzt nicht hier jeden Tag dann von Buxtehude dann eben in die Stadt pendeln lasse, sondern eben auch da Homeoffice-Möglichkeiten mache und dann eben auch den Verkehr gar nicht erst entstehen lasse. Und ja, aber klar, ich bin jetzt auch niemand, der sagt, wir haben gar keine Autos mehr und auf dem Land sitzen die Leute eben ja zu Hause und machen gar nichts. Es ist völlig klar, dass wir da über eine lange, lange Phase auch das Auto brauchen werden. Und es gibt Use Cases fürs Auto. Da ist Land, wie Sie sagen, einer. Aber auch in der Stadt habe ich mal irgendwie Kinder dabei. Ich will was transportieren oder es regnet und ich kann nicht Fahrrad fahren oder was auch immer. Ja, also es gibt weiterhin Use Cases fürs Auto. Das müssen wir halt auch dann möglichst grün machen, möglichst schnell. Ja, also schwarz und weiß gibt es halt nicht. Es gibt da auch sozusagen Mischlösungen und die müssen wir halt in die richtige Richtung entwickeln langfristig.
Bleibt noch ein bisschen unscharf für die Landbevölkerung, oder? Also irgendwie so bis 2035 sehen Sie immer noch so dominierend das Auto, wenn man in der Provinz lebt, als dominierend an, oder?
Schon, ja. Ich setze da schon auch Hoffnung in autonomes Fahren, dass man auch eben einfach ÖPNV dann irgendwie ermöglichen kann, auch in schwach besiedelten Gebieten. Das ist ein so ein Thema. Aber auch, ja, wie gesagt, auch intelligente Lösungen. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Behördensatelliten, ja, dass ich eigentlich irgendwelche Behörden jetzt, die normalerweise klassischerweise, sagen wir mal, in München zum Beispiel sitzen, die werden jetzt so ein bisschen außerhalb eben aufgezogen, ich will nicht sagen auf dem Land, aber zumindest in kleineren Städten, so dass eben auch dann massiv dort eben Mitarbeiter angeworben werden, die dann eigentlich in der Umgebung wohnen und dadurch eben auch solche Pendelverkehre reduziert werden. das sind eben weitere Steuerungsmechanismen. Ich glaube, es gibt relativ viel eigentlich auch an vielen selektiv punktuellen Maßnahmen, die man machen kann, die dann was bringen. Und für den ganzen Rest, den wir dann nicht abdecken, da ist genau wie Sie sagen, da brauche ich natürlich schon auch dann den individuellen Personenkraftverkehr noch und brauche ich schon noch mal ein Auto. Und ja, aber wenn ich das sozusagen grün laufen habe, dann ist das ja auch kein Problem.
Wunderbar, Herr Dr. Schröder. Was möchten Sie uns noch etwas mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Ja, was kann ich Ihnen noch mitgeben? Also ich persönlich, ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber was mir wichtig ist, ist dieses Thema offen sein für Technologien, ja. Und das ich finde immer wieder, dass wir in Deutschland gerade jetzt eben ganz stark den Fehler machen, dann eben immer nur einseitig zu argumentieren und jetzt gehen alle auf die E-Mobilität. Ich finde schon wichtig auch für unseren Innovationsstandort, ja, wenn Sie sich mal überlegen, dass ja so eine Wasserstoffwirtschaft, wenn wir jetzt Wasserstoff ausbauen, ja, Brennstoffzelle oder synthetische Kraftstoffe, die auf Wasserstoff basieren, da gibt es ja auch unfassbar viele Möglichkeiten für Deutschland, wie wir unsere Industrie entwickeln können. All die Arbeitsplätze, die wir verlieren, zum Beispiel jedenfalls in der alten Autoindustrie, die können wir dann zumindest langfristig natürlich auch ersetzen mit den neuen Industrien, die zum Beispiel Wasserstoff oder Batterietechnik heißen. Deswegen so dieser positive Herangehensweise, offen sein für die Innovationen, dann positives Annehmen der neuen Technologien und auch der Veränderungen, die ja am Ende auch für so einen Standort Deutschland, der ja davon lebt, dass er auch intelligente Leute hat, die gut ausgebildet an solche Technologien möglich machen. Das ist für mich eigentlich so das Hauptthema, wie wir diesen ganzen Wandel auch vom, ich sage jetzt mal neudeutsch Mindset, von der ganzen Einstellung her auch bewältigen können. Das wäre so mein Petitum am Ende.
Wunderbar, vielen Dank.